ARD Radio Wissen. Update.
Keiner muss mehr zu uns kommen. Keiner muss mehr bei uns bleiben. Wir wissen, dass die Konkurrenz nicht schläft. Und deshalb sind wir der Überzeugung, dass wir bei dem Wettbewerb um die klügsten Köpfe, aber auch um die geschicktesten Hände, gerade für diejenigen, die einen hohen Mehrwert für dieses Land auch leisten, uns besser einsetzen müssen.
Die Bundeswehr soll attraktiver werden. Hört sich erstmal schön plakativ an. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat heute erklärt, wie sie die Bundeswehr als Arbeitgeber interessanter machen will. Mein Thema jetzt im Update. Ich bin Anne Zuber. Hallo zusammen.
Update.
Seit Ende der Wehrpflicht 2011 muss sich die Bundeswehr bemühen, Soldaten auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Und sie schafft es nicht, zumindest nicht gut. Das hat Ursula von der Leyen heute an einem Beispiel erklärt.
Wir haben zurzeit 4 U-Boote, von denen aber aus personaltechnischen Gründen überhaupt nur 2 gefahren werden können. Nicht, weil die gesamte Mannschaft fehlt, aber weil an den Schlüsselpositionen schon die Fachleute fehlen.
Dass das so ist, ist kein Wunder, hat der Vorsitzende des Bundeswehrverbands André Wüstner heute Morgen bei D-Radio Wissen gesagt. Denn junge Leute, die einen Job suchen oder eine Ausbildung, vergleichen die Bundeswehr mit Wirtschaftsunternehmen.
Was macht BMW, was macht ein mittelständisches Unternehmen und was macht die Bundeswehr? Und wenn man bei uns dann die Aussage bekommt, naja, je nach Vorgesetzten zwischen 50 und 90 Stunden in der Woche, dann ist das nicht attraktiv. Und dann sagt man, sag mal, habt ihr es noch gemerkt? So wollt ihr Nachwuchs gewinnen? Das könnt ihr vergessen.
Von der Leyen will deshalb zum Beispiel nur noch höchstens 41 Stunden Wochenarbeitszeit, zumindest für Soldaten, die nicht im Auslandseinsatz sind. Die Bezahlung soll besser werden, Teilzeitarbeit soll leichter möglich sein und Soldaten sollen besser ausgebildet werden, damit sie in der Zeit nach der Bundeswehr gute Chancen haben, in der Wirtschaft unterzukommen. Die Reform ist grundsätzlich richtig, sagt der Grünen-Verteidigungspolitiker Tobias Lindner im Deutschlandfunk. Aber erstens kommt sie viel zu spät und zweitens greift sie zu kurz.
Zum attraktiven Arbeitgeber gehören ordentliche, saubere, moderne Unterkünfte. Und dazu gehört natürlich auch, dass das Material, mit dem die Soldatinnen und Soldaten täglich ihren Dienst tun, dem sie auch teilweise ihr Leben anvertrauen, der Funktionsfähigkeit dieses Materials, dass auch das in Schuss ist. Und ich glaube, nur wenn all diese Komponenten stimmen, dann werden sich auch mehr Menschen für die Bundeswehr interessieren und dann wird man auch Nachwuchssorgen eher in den Griff bekommen.
Und damit wären wir bei der Materialdiskussion. Der Diskussion, die seit Wochen rund um die Bundeswehr geführt wird. Zu alte Waffen, Flugzeuge, die nicht fliegen. Tobias Lindner sagt, die Materialprobleme der Bundeswehr sind genauso wichtig wie das, was von der Leyen heute vorgestellt hat. Das Problem bei beiden Themen, das Geld. Die Attraktivitätsoffensive, wie von der Leyen sie nennt, kostet in den nächsten 4 Jahren fast 1 Milliarde Euro. Laut der Bundesverteidigungsministerin ist die Finanzierung gesichert. Die Bild-Zeitung schreibt aber heute, es fehlen 300 Millionen Euro und beruft sich auf vertrauliche Unterlagen aus dem Ministerium. Nach Meinung von Tobias Lindner kann das Verteidigungsministerium die Finanzprobleme nur lösen, wenn es die Probleme grundsätzlicher anpackt als bisher und sich diese Fragen stellt.
Was muss die Bundeswehr können? Was muss sie nicht mehr können? Und was lösen wir vielleicht besser in europäischer Kooperation? Und dann wird man mit dem vorhandenen Geld auch wirklich die Mittel freisetzen können, die man haben muss, um dieses Gesetz zu finanzieren am Ende.
Das Bundeskabinett hat das Konzept der Ministerin heute beschlossen. Damit das Gesetz in Kraft treten kann, muss aber auch der Bundestag zustimmen.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Von der Leyens Gesetzentwurf zur Bundeswehr wird auch im Netz diskutiert. Bei Tagesschau meint Heizölrückstoß, dass das geplante Gesetz teuer wird. Wenn man sich die Pläne des Gesetzes ansieht, schlackern einem die Ohren. Zur Erinnerung, der einzige Grund für die Aussetzung der Wehrpflicht 2011 war ein Ultimatum der Kanzlerin an den damaligen Verteidigungsminister zu Guttenberg, dass das Budget der Streitkräfte gesenkt werden müsse. Ich wiederhole und betone, der einzige. Garden of Delight hält dagegen. Die Soldaten sollten für ihr erhebliches Risiko gut bezahlt werden und eine Absicherung erhalten, falls sie durch diese Arbeit nachher nicht mehr arbeitsfähig sind. So sieht das auch Goldschmiedl und fügt noch hinzu, mindestens genauso wichtig wäre eine gute Ausstattung der Bundeswehr mit allem, was für die Verteidigung gebraucht wird. Was nützt eine höhere Rente, wenn man sie wegen schlechtem Material nicht erlebt? Auf Twitter geht Fiber auf die geplante Stärkung der Teilzeit bei der Bundeswehr ein. Nicht ohne Zynismus. Morgens Leute töten und mittags die Kinder aus der Krippe abholen. Oder wie stellt sich von der Leyen Teilzeit vor? Clausewitz hält nichts vom Gesetzentwurf. Er fordert, von der Leyen abschaffen, Wehrpflicht wieder einführen, alle Soldaten aus dem Ausland zurückholen, Verfassungsauftrag Landesverteidigung erfüllen. Bei der Süddeutschen bedauert Peter Welde, Die Bundeswehr fristet ein Schattendasein in unserer Gesellschaft, obwohl sie unseren Frieden und unsere Sicherheit gewährleistet. Ich finde es sehr schade, dass unser Militär international große Anerkennung erfährt, aber im eigenen Land oft als Witzfigur dargestellt wird. Und Wolfgang Zoll twittert mit ironischer Nüchternheit: Im Krieg für die deutschen Konservativen zu sterben, wird finanziell attraktiver gemacht.
Was sonst noch wichtig war?
Seit Tagen warten die Verteidiger der syrischen Stadt Kobane auf Verstärkung. Jetzt bekommen sie erste Unterstützung gegen die Terrormiliz IS. Rund 50 Kämpfer der Freien Syrischen Armee sind schon in der Stadt. 150 kurdische Peschmerga-Kämpfer aus dem Nordirak sind noch unterwegs und heute Morgen in der Türkei an der Grenze zu Syrien angekommen. Da sind sie von ein paar hundert türkischen Kurden begrüßt worden. Die Türkei hat erst nach langem Zögern überhaupt erlaubt, dass die Peschmerga durch die Türkei nach Syrien reisen können. Sie können nicht direkt aus dem Irak nach Syrien reisen, weil die Grenze vom IS kontrolliert wird. Ausländer haben hier bei uns weiter schlechtere Bildungschancen als Deutsche. Das zeigt der 10. Bericht zur Lage von Ausländerinnen und Ausländern in Deutschland. Es gibt mehr ausländische Jugendliche ohne Hauptschulabschluss als Deutsche. Und mehr als 30% der jungen Ausländer haben keine Berufsausbildung. Das muss sich ändern, sagt die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Aydan Özoguz.
Es ist immer ein ganz schlimmes Zeichen, sagen zu müssen, aufgrund eines fremdklingenden Namens oder eben einer fremden Herkunft kann es einfach sein, dass deine Bemühungen und Anstrengungen so nicht gewertet werden wie bei anderen. Das ist noch kein gutes Zeugnis für uns in unserem Land.
Aber es gibt auch positive Entwicklungen. Laut dem Bericht machen immer mehr ausländische junge Leute in Deutschland Abitur oder studieren. Damit ist das Bankgeheimnis praktisch Geschichte. Um Steuerbetrug zu unterbinden, wollen 51 Länder Finanzdaten austauschen. Dazu haben sie heute in Berlin ein internationales Abkommen unterzeichnet. Die Staaten wollen ab Herbst 2017 Informationen über Konten von Ausländern untereinander austauschen. Für Steuerbetrüger soll es dadurch schwieriger werden, Schwarzgeld ins Ausland zu schleusen. Mitmachen wollen alle EU-Staaten, aber auch Steueroasen wie Liechtenstein oder die Cayman-Inseln. Weitere Länder wie die Schweiz und Singapur wollen erst später folgen. Kritik kommt von der deutschen Steuergewerkschaft. Sie kritisiert, dass die Schweiz erst nachträglich dazukommt und auch die USA und China nicht zu den Unterzeichnern gehören. Der Bund der Steuerzahler hat Bedenken wegen des Datenschutzes.
Mei.
So hat es sich angehört, als in der Nacht eine unbemannte US-Rakete beim Start explodiert ist. Noch ist nicht klar, warum. Verletzte gab es nicht. Eigentlich sollte die Rakete einen Versorgungsfrachter zur internationalen Raumstation ISS bringen, mit Vorräten und technischem Material für Versuche. Dass dieses Versuchsequipment jetzt nicht da ist, hat auch Auswirkungen auf die europäische Raumfahrt, sagt der Direktor der Europäischen Raumfahrtagentur ESA, Thomas Reiter.
Die Mission vom Alexander Gerst ist davon nicht betroffen, aber die folgende Mission von der italienischen Kollegin, die ist davon betroffen. Das heißt, da müssen wir jetzt schauen, dass wir das Programm adaptieren und vielleicht andere Experimente vorziehen.
Zu wenig Essen haben die 6 Astronauten auf der ISS aber jetzt nicht. Erstens sind noch genug Vorräte oben, zweitens hat Russland nur ein paar Stunden nach der Explosion Nachschub ins All gebracht. Die Pkw-Mautpläne für alle Straßen haben für heftige Diskussionen gesorgt. Jetzt sind sie offenbar vom Tisch. Die Maut soll laut CDU-Vertretern nur auf Autobahnen eingeführt werden. Damit sind Kommunal-, Landes- und Bundesstraßen ausgenommen. Damit hat Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt seinen Gesetzentwurf geändert. Er hatte sich mit mehreren CDU-Landesverbänden und CSU-Vertretern getroffen. Für Dobrindts Mautpläne auf allen Straßen hatte es Kritik gegeben, weil die Grenzregionen Nachteile für Tourismus, Gastronomie und Einzelhandel befürchtet haben.
Was noch wichtig wird.
In Brüssel verhandeln die Energieminister Russlands und der Ukraine im Moment über eine Lösung im Gasstreit. Ob es eine Einigung gibt, ist offen. EU-Energiekommissar Günther Oettinger vermittelt in dem Streit und hat vorher gesagt, er hoffe, dass das heutige das letzte Gespräch sei. Unser Korrespondent Kai Küstner mit den Einzelheiten.
Für die Menschen in der Ukraine ist das Gas aus Russland überlebenswichtig. Das Land hat nicht so viel Energie gespeichert, dass es ohne eine Einigung über den kalten Winter kommen würde. Eine der noch ungelösten Fragen lautet, wie kann die Ukraine die rund 1,5 Milliarden Dollar aufbringen, die Russland als Vorauszahlung für zu lieferndes Gas fordert. Das Land ist weitgehend pleite. Die EU verweist darauf, dass sie und ihre Partner bereits diverse Hilfszahlungen geleistet hätten und macht keine Anstalten, mit neuen Geldern diese Lücke zu schließen.
Heute Abend unserer Zeit beschäftigt sich der UNO-Sicherheitsrat in New York mit dem israelischen Siedlungsbau in Ost-Jerusalem. Jordanien hatte die Sondersitzung beantragt. Israel hatte Anfang der Woche angekündigt, dass der Ausbau der Siedlungen dort beschleunigt wird. Die EU und die USA kritisieren das. Ihrer Meinung nach bedrohen die Pläne den Friedensprozess im Nahen Osten.
Und sonst in der Welt?
US-Soldaten, die aus Ebola-Gebieten zurückkommen, werden 21 Tage lang unter Quarantäne gestellt. Das hat Verteidigungsminister Chuck Hagel heute gesagt. Der Anstoß dazu kam aus der Militärführung. Die Regelung ist strenger als das, was die Obama-Regierung bisher für Zivilpersonen vorgeschlagen hat. Im Moment sind mehr als 1000 US-Soldaten in Liberia und im Senegal, um beim Kampf gegen Ebola zu helfen. Nach dem Grubenunglück in der Türkei will der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan diesmal wohl Feingefühl zeigen. Er sagte kurzfristig einen Staatsempfang zum Nationalfeiertag und zur Einweihung seines umstrittenen neuen Amtssitzes ab. Stattdessen will Erdogan im Laufe des Tages den Unglücksort besuchen. Sein letzter Besuch in der Bergwerksregion endete in einem Fiasko. Ein Grubenunglück mit 200 Toten im Mai spielte er herunter und sagte wörtlich, so etwas passiert eben. Am Dienstag gab es wieder ein Unglück. Für die 18 Bergarbeiter gibt es kaum noch Hoffnung. Sie sitzen 300 Meter tief in einem Stollen fest. Die Retter haben bisher keinen Kontakt zu den Verschütteten. 4 Monate Sperre und ein Erziehungskurs, das ist die Quittung, die ein britischer Fußballfunktionär jetzt bekommt. Die BBC berichtet, dass der Vizechef der Football Association FA in Northumberland, John Cummings, einer jungen Schiedsrichterin gesagt habe, ihr Platz als Frau sei in der Küche und nicht auf dem Fußballfeld. In seiner Liga werde keine Frau pfeifen, solange er lebe. Cummings Chef hat den Vorfall schriftlich kommentiert und gesagt, er bekämpfe Diskriminierung in jeder Form.
Wissensnachrichten.
Es gibt ja ganze TV-Formate, die sich mit dem Thema Teenager-Schwangerschaften auseinandersetzen. Aber schätzt doch mal, wie viele Mädchen unter 19 im letzten Jahr schwanger geworden sind. 7%, 14 oder 0,4? Tina Kiesling aus den Wissensnachrichten hat die Antwort auf die Frage.
Es sind nämlich nur 0,4%. Das Ding ist, die Mehrzahl der Deutschen denkt, dass es viel mehr sind, nämlich 14%.
Und wie kommst du drauf?
Das britische Marktforschungsinstitut Ipsos Mori hat mehr als 10.000 Menschen aus 14 Ländern gefragt, wie sie die Lage in ihrem Land einschätzen. Also neben Teenager-Schwangerschaften ging es da um die geschätzte Wahlbeteiligung, ob die Mordrate gestiegen ist, wie viele Immigranten in der Nachbarschaft leben und so weiter. Und sie haben festgestellt, ganz oft liegen die Menschen vollkommen daneben. Am schlechtesten können die Menschen in Italien die gesellschaftliche Situation einschätzen, gefolgt von den USA und Südkorea.
Hast du da mal ein Beispiel?
Also Beispiel Migranten. Insgesamt denken die Menschen der 14 Länder, dass die Zahl der Migranten doppelt so hoch sei, wie sie tatsächlich ist. Also im Schnitt wird der Prozentsatz auf 24 ungefähr geschätzt, liegt aber bei 11. Und da legen die US-Amerikaner und die Italiener gut vor. Schaut man sich nur die beiden Länder an, dann sieht man, warum die den sogenannten Ignoranten-Index anführen. Die schätzen den Anteil der Migranten an der Bevölkerung auf mindestens 30%, während er in den USA bei 11 und in Italien nur bei 7% liegt. Das Ding ist, unsere Wahrnehmung der Realität beeinflusst auch, was wir als Problem empfinden und wie zum Beispiel Politik gestaltet wird.
Und jetzt haben wir heute auch über Salz geredet und zwar nicht das in der Suppe, sondern das auf dem Ackerboden.
Und da gehört es nicht immer hin. Durch Versalzung geht jeden Tag wertvolles Ackerland verloren und zwar täglich eine Fläche von mehr als 2000 Fußballfeldern. Ein internationales Forscherteam beschreibt die Situation in einer Fachzeitschrift der Vereinten Nationen. Schon heute ist eine Fläche so groß wie Frankreich davon betroffen. Die versalzten landwirtschaftlichen Flächen liegen meist in Asien, zum Beispiel in Indien, Pakistan und China. Der Grund dafür ist oft künstliche Bewässerung. Die versalzenen Böden bringen dann kaum noch Ertrag, was wiederum zu einem Problem für die Ernährung der wachsenden Bevölkerung wird. Auf lange Sicht wäre es deshalb sinnvoller, die Flächen wiederherzustellen, auch wenn das erstmal Geld kostet.
Und wir hatten heute eine Studie im Programm, die einen Zusammenhang herstellt zwischen gewalttätigem Verhalten und bestimmten Genen.
Ein skandinavisches Forscherteam hat nämlich bei gewalttätigen Straftätern eines Gefängnisses Auffälligkeiten in deren Genen gefunden. Nach einer DNA-Analyse von etwa 800 Gefängnisinsassen haben sie bei der Gruppe der gewalttätigen Wiederholungstäter festgestellt, dass die an 2 Genorten signifikante Unterschiede zur Kontrollgruppe zeigten. Beide Genvarianten stehen in Verbindung mit der Impulskontrolle. Die Forscher selbst stellen aber klar, dass es weder eine Begründung noch eine Entschuldigung dafür, dass Menschen gewalttätig werden. Und nur weil man die anders arbeitende Genkombi hat, wird man noch lange nicht straffällig.
Dankeschön. Tina Kiesling aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
In der Nacht ziehen die Regenwolken von Norden nach Süden über Deutschland weg. Nur in der Lausitz und in Südostbayern bleibt es trocken. Dazu Temperaturen um den Gefrierpunkt. Die Wolken halten sich auch morgen noch und bringen ab und zu Regen mit. Die Sonne kommt höchstens im Norden, im Westen und direkt an den Alpen durch, dazu 7 bis 17 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.